Es gab sicher zwei, drei Peak-Momente, die getrieben waren durch Shoutouts auf Instagram, weil letztendlich die Anmeldungen werden aus meiner Sicht 80% jetzt über Instagram generiert. Ich tease eine Wohnung an, dass ich sage, hier, die stellen wir am Samstag im Newsletter vor. Obwohl natürlich Instagram das schnellere Medium ist, sage ich so Newsletter first, weil das sind meine Daten. Wenn Instagram irgendwann abgeschaltet wird oder nicht mehr up to date ist, dann kann ich damit niemand mehr kommunizieren. Also ich gebe das, was ich irgendwie ja kommuniziere, zuerst halt im Newsletter raus, tease das auf Instagram an, sodass ich immer die Conversions natürlich sehe.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Was geht ab, Romy?
Ey, sehr langweilig, glaube ich, für viele. Bei manchen wird das Herz aufgehen. Zum Beispiel, wenn jetzt Rehan aus unserer Finance-Abteilung zuhört. Ich glaube, für viele Leute ist es so, aha. So sehr viele Finance-Planungsthemen für nächstes Jahr, so viel Cashflow-Themen, wie wir ja manche Prozesse neu aufstellen, viel Excel einfach in den letzten...
Größte Learnings, drei Tipps.
Größte Learnings.
Umsatz pro Mitarbeiter ist mit die wichtigste Kennzahl in einer Beratungsfirma. Da können wir sagen, als Benchmark, okay ist, wenn ein Berater im Jahr 80.000 Euro verdient, gut 100.000, brutal 150.000. Also jeder, der zuhört, das sind die Benchmarks. Hast du noch was aus dem Excel-Dschungel?
Wir tracken jetzt jeden Monat auch unsere schlechtesten Accounts, also auch mit dem geringsten Wachstum. Und was sehr interessant ist, was ich glaube ich vielleicht für jede Beratung lohnt, die ein ähnliches Modell wie wir hat, also wir haben viele Netto-Umsatzbeteiligungen auch. Wir haben jetzt eine große Tabelle, wo wir alle unsere Zieltabellen verlinkt haben. Also die ist riesig und wir planen immer alle Umsätze fürs ganze Jahr vor. Wenn wir da irgendwas an einer ändern, dann ändert sich auch quasi in dieser Master-Tabelle was. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, auf die letzten 2-3 Monate, wo wir die jetzt quasi auch schon so gepflegt haben, wo kommen wir denn am Ende vom Monat quasi raus? Und das war immer voll schwer für uns zu sagen, weil wir gesagt haben, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie der Monat lief. Wir haben ja so viele Variablen durch die vielen Kunden, die wir betreuen. Und wir haben jetzt die letzten Monate getrackt und tatsächlich gleicht sich das bei uns so aus, dass wir ungefähr bei allen Kunden zusammen immer bei 95% Zielerreichung sind. Heißt, manche performen halt über, manche ein bisschen unten drunter, aber wir kommen immer um die 95% in den letzten 3 Monaten raus, sodass wir jetzt halt sehr genau eigentlich vorplanen können, wie viel Umsatz wir dadurch machen, was uns, glaube ich, vieles erleichtert. Das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht ein ähnliches Modell hat, wo er umsatzbeteiligt ist. Ja, was geht bei dir?
Am Wochenende war ich mit meiner Freundin in ihrer Boutique, des Müller Boutique. Und was ich da super spannend finde, dass letzte Woche ein Video viral gegangen ist, weil eine Person vor Ort in ihrem Laden war und hat sie so gezeigt, hey, das gibt's bei der Müller Boutique, war ein TikTok-Video, hatte 60.000 Views und dass man es sofort gemerkt hat, auch im Umsatz. Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent höher, aber sofort hat man das gemerkt. Also da auch für mich wieder positiv beeindrucken, wie fucking crazy so ein TikTok ist, dass es auch Offline-Sales und alles Mögliche beeinflussen kann und diese 60.000 Views auch wirklich was bewegen. Ich war ja da mit im Laden, da kamen Leute aus Frankfurt gefahren, aus Köln, weil sie dieses TikTok gesehen haben. Und das hat mir wieder diese Relevanz und die Wichtigkeit von TikTok immer wieder aufgezeigt und wir müssen das als Snox einfach knacken. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Heute ist Dorothea Metasch zu Gast und im zweiten Corona-Lockdown hat Dorothea den Newsletter 26 Homes gestartet und stellt dort Neubauprojekte vor, Wohnungen, Häuser und alles rund um das Thema Immobilien. Das Ziel ist es, junge Menschen ab Mitte 20, deswegen auch der Name 26 Homes, das Thema Immobilien näher zu bringen und der Newsletter hat innerhalb von 2,5 Jahren auch über 11.000 Abonnenten. Wir sprechen heute mit ihr, wie man ein Startup rund um das Thema Newsletter aufbaut, wie sie das die letzten 2-3 Jahre bootstrapped geschafft hat und ja, wie viel Geld auch hinter dem Geschäftsmodell steckt.
Du bist ja Immobilienexpertin und Romy und ich lesen auch deinen Newsletter schon einige, also ich einige Wochen, weil Romy mir das empfohlen hat. Stand heute, eine neue Immobilie noch kaufen, ja oder nein?
Es kommt natürlich immer auf die persönlichen Vermögensverhältnisse an, aber der Zeitpunkt, heute zu kaufen, ist nicht schlechter als vor einem Jahr. Das hat halt alles Vor- und Nachteile. Vor einem Jahr hatten wir halt wirklich niedrig zinstief, aber man musste sich auch schnell entscheiden. Man hatte irgendwie viele Mitbewerber, konnte sich natürlich da lange die Zinsen sichern. Heute haben wir viel mehr Auswahl. Man muss nicht sofort Ja oder Nein sagen. Und bei Bestandsimmobilien kann man auch verhandeln, sodass ich halt sehe, dass viele das, was sie jetzt mehr an Zinsen zahlen müssen, bei der Immobilie versuchen, runter zu verhandeln. Und Profis, glaube ich, kaufen wahrscheinlich eher antizyklisch.
Als Immobilienexpertin, hat man selber 50 Immobilien, weil die besten Sachen kauft man sich selbst?
Das ist wie beim Friseur, der wahrscheinlich nicht so die besten Haare hat, weil er immer keine Zeit hat und das für andere tut. Tatsächlich habe ich 3 Kapitalanlagen und die letzte durch wirklich meine tägliche Recherche für 26 Homes entdeckt. Ich sehe natürlich noch viel, viel tollere Sachen und dann ist immer so der Spagat. Ich will es irgendwie der Community vorstellen versus selber anschauen, da habe ich keine Zeit für. Also meine Investments sind überschaubar, aber ich tue sie weiterhin. Letztes Jahr, wie gesagt, kam noch mal eine Wohnung dazu, sodass ich jetzt ein sehr kleines, aber feines Portfolio habe.
Ist die letzte Wohnung, die man gerade immer auf Instagram sieht, die ihr auch eingerichtet habt, dieses Einzimmer-Apartment oder Zweizimmer-Apartment?
Genau, ein Einzimmer-Apartment. Die anderen Einheiten sind auch alles kleinere Einheiten, die ich teilweise saniert oder halt renoviert habe. Und natürlich dadurch, dass ich hier auch eingerichtet habe, konnte ich auch nochmal zeigen, was kann man wirklich daraus machen, weil der Kanal ist auch dazu da, Menschen zu inspirieren.
Wie sieht dein Alltag so aus? Man kriegt ja auf Instagram schon super viele unterschiedliche Sachen mit. Du sagst, du hast eigene Kapitalanlagen. Dann gibt es den Newsletter, der, glaube ich, eine super gute Reichweite hat, über die wir auch gleich nochmal sprechen können. Aber wie sieht dein Alltag aus und wie setzt sich dann auch von 26 Homes zum Schluss der Umsatz zusammen? Weil ich schätze mal, dass der Umsatz nicht unbedingt von den Sachen kommt, die man den ganzen Tag auf Instagram sieht, oder?
Das stimmt. Also ich war der Meinung, also Instagram ist halt für mich die Verlängerung der Website und weniger, dass ich mich als Wohnungsinfluencer sehe. Im Gegenteil. Ich finde, das ist einfach so wichtig geworden, wie man früher in eine Website investiert hat, an Zeit, Geld, Kapazität, weil man will da sein, wo die Zielgruppe sich aufhält. Man sieht genau ein bisschen was, nicht alles und vor allen Dingen nicht das, womit ich wirklich mein Geld verdiene. Vielleicht fange ich nochmal von vorne an, denn der Newsletter ist und bleibt halt das Herzstück. Ich habe nie vorgehabt zu gründen, kannte mich damit auch nicht aus. Ich war 15 Jahre angestellt und ich dachte, bevor ich mich auf den Weg in den nächsten Job mache, nutze ich mal meine Immobilienkontakte. Das war der zweite Lockdown und ich habe mich immer so über die Immobilien-Newsletter geärgert, weil die immer ohne Liebe gemacht waren und dann Projekte so wahllos aneinandergereiht. Das hat irgendwie... hat mir keinen Spaß gemacht zu lesen. Und dann dachte ich, jetzt nutze ich mal mein Marketingherz, meine Immo-Kontakte und habe dann so gestartet. Und das ist das, was man in erster Linie dann auch nach außen sieht. Jetzt ist noch ganz viel dazugekommen. Genau, dann hat sich das alles so ein bisschen überschlagen. Und dann kam die Firmengründung, die GmbH-Gründung 6 Monate später. Jetzt bin ich quasi im dritten Jahr. Und versuche meinen Terminkalender auch möglichst frei zu halten, dass immer Platz für Magic bleibt, weil das ist jetzt das natürlich das Schöne an der Selbstständigkeit, dass ich reagieren kann, dass ich spontan zu Terminen gehen kann, Calls annehmen kann. Also mehr als 3 Meetings am Tag packe ich mir auf gar keinen Fall rein und das macht mich sehr glücklich. Und zurückzukommen zum Business Case, also hauptsächlich verdiene ich mein Geld mit Bauträgern, Projektentwicklern, weil da komme ich her, da habe ich in den letzten 10 Jahren gearbeitet. Es geht um Neubauprojektformate, Marktungen, die ich begleite, nicht nur in Berlin, sondern auch in Frankfurt, München, Hamburg, wo ich teilweise Beratungsleistungen erbringe. Jetzt im ganzen März werde ich mehr in Frankfurt als in Berlin sein, Bauträgern Mediapakete verkaufe, um dann die Projekte halt bei mir bei 26 Homes auch zu platzieren. Also das ist quasi der Paid-Content und fast alles andere, was man sieht. Und das über 90% ist der Content, den ich sehe, den ich selber spannend finde, den ich unbedingt teilen möchte. Und ich glaube, das ist halt auch das, was es ausmacht, weil es halt nicht ein zusammengeschustertes Werk an bezahlten Listings oder Themen geht, sondern ich das so mache, wie ich denke, wie ich es selber empfangen würde.
Wie viele Leute lesen deinen Newsletter oder empfangen ihn?
Ich habe heute für dich extra nochmal nachgeschaut. Also es sind 11.500 mittlerweile nach 2 Jahren.
Wow. Und wie viel Geld hast du mit diesen 11.500 Leuten im Jahr 2022 umgesetzt?
Das kann ich so exakt nicht sagen. Vielleicht nochmal eine andere Zahl. 72% öffnen den Newsletter, weil natürlich das an ganz viele zu verschicken ist die eine Sache. Aber natürlich Interactions zu treiben und dann entsprechend halt Leads für Projekte zu generieren oder zu Partnern, Finanzierungsberatern, Interior Designern. Darum geht es natürlich auch. Und letztendlich in Umsatz kann ich da nicht sprechen, aber ich glaube, der Newsletter an sich, das sind keine 10% von meinem Gesamtjahresumsatz. Das ist eher wirklich meine Brandbuilding-Maßnahme und das, woran ich glaube. Und dadurch, dass ich dann von vielen gesehen werde, ergibt sich dann das tatsächliche Geschäft.
Und wie viel Umsatz hat das tatsächliche Geschäft gemacht im letzten Jahr?
Das tatsächliche Geschäft hat so viel Umsatz gemacht, dass ich mich jetzt für die nächsten 3 Jahre tragen kann, ohne auf Finanzierung angewiesen zu sein, sodass ich quasi Bootstrap meinen Laden aufbaue, das mich sehr frei macht von Investoren, von Geldgebern und ich genau das machen kann, was ich jeden Tag denke, es ist richtig zu tun, mit guten Partnern zusammenzuarbeiten, nicht jedes Projekt annehmen zu müssen, das finde ich auch wichtig. Manchmal fühlt sich irgendwas fishy an oder ich denke so, nee, daran glaube ich nicht, da steht die Finanzierung bei diesem Projekt nicht, will ich nicht machen. So erfolgreich war das erste Jahr damit, wie ich mir diesen inhaltlichen Rahmen selbst geschaffen habe.
Also Wahnsinn, auch von meiner Seite Glückwunsch, wirklich mega geil. Philipp Westermeier von OMR war vor einigen Wochen bei uns zu Gast und bei ihm hatten wir die These diskutiert, der OMR-Podcast selber hören so zwischen 50 und 100.000 Menschen. Und auch der OMR-Podcast selber ist im einstelligen Millionenbereich, was direkte Werbeumsätze angeht. Aber OMR an sich, sage ich mal, macht mehr als 50 Millionen Euro Umsatz. Aber das Herzstück und der Grund, warum OMR so groß geworden ist, viel ist darauf zurückzuführen, dem Podcast an sich. Also haben wir gesagt, gemeinsam mit ihm, dass der OMR-Podcast an sich bestimmt einen Wert von 10 bis 100 Millionen hat, auch wenn er an sich gar nicht so unfassbar viel Umsatz macht. Würdest du dieser These mitgehen, auch bei deinem Newsletter, weil das ja ein bisschen auf das Gleiche hinausgeht, dass dein Newsletter der Keim ist, warum vieles drumherum entsteht und für sehr viel Umsatz verantwortlich ist, aber das Medium an sich gar nicht so viel Umsatz trägt.
100% würde ich dem zustimmen und ich würde mich freuen, wenn ich jemanden finde, der mir mal diese Zahl ausrechnet, was der Wert ist.
Was würdest du sagen? Sind wir im Millionenbereich?
Ich habe keine Ahnung. Also das wäre jetzt ein Guess. Auf jeden Fall wird der gesehen. Und das ist halt natürlich auch das Schöne, weil du hast ihn halt von Rumi empfohlen bekommen, sodass es halt über Empfehlungen halt geht. Wie gesagt, keine einzige Person ist dafür bezahlt, den irgendwie abonniert zu haben. Und das ist das schönste Gefühl, der geht ja mal samstags morgens raus. Also ein wichtiger Faktor, Erfolgsfaktor ist das Thema Kontinuität. Ja, dann die Dinge wirklich zur gleichen Zeit und regelmäßig zu machen und da keine Pause oder das irgendwie zu verschieben und so. Wenn dann am Samstag, Sonntag ganz viele neue Anmeldungen kommen, dann denke ich mir, jetzt sitzen die Leute irgendwie beim Brunch oder im Café und hier und guck mal und registriere dich da mal. Das ist immer sehr, sehr witzig zu beobachten.
Hast du gewisse Peak-Momente gehabt beim Newsletter, wo du gemerkt hast, okay, jetzt melden sich gerade 500 neue Leute auf einmal an. Gab es sowas oder war das wirklich so ein kontinuierliches Wachstum?
Es gab sicher 2, 3 Peak-Momente, die getrieben waren durch Shoutouts auf Instagram, weil letztendlich die Anmeldungen werden aus meiner Sicht 80% jetzt über Instagram generiert. Ich tease eine Wohnung an, dass ich sage, hier, die stellen wir am Samstag im Newsletter vor. Obwohl natürlich Instagram das schnellere Medium ist, sage ich so Newsletter first, weil das sind meine Daten. Wenn Instagram irgendwann abgeschaltet wird oder nicht mehr up to date ist, dann kann ich damit niemand mehr kommunizieren. Also ich gebe das, was ich irgendwie ja kommuniziere, zuerst halt im Newsletter raus, tease das auf Instagram an, sodass ich immer die Conversions natürlich sehe. Oder wenn jemand auf ja Instagram auf 26 Homes hinweist, und das ist halt auch das Coole, weil das weiß ich ja nie, wann es geschieht, sondern es ist immer durch Zufall. Meine witzigste Geschichte war vielleicht, dass ich auch so entdeckt habe, dass Klaas von Joko und Klaas ein Newsletter-Leser ist. Denn wir hatten, glaube ich, in den über 2 Jahren, über 100 Editionen, so 3 Fehler drin, die mir aufgefallen sind. Also vielleicht so 2 Rechtschreibfehler und einen wirklich so ein Zahlenfehler. Aber diese Zahl war einfach so krass falsch. Es stand irgendwie nicht eine Wohnung für 100.000 München, sondern es stand 100 Millionen. Also waren sehr, sehr viele Nullen zu viel. Also ein offensichtlicher Fehler. Und das hatte dann Klaas gepostet bei Instagram und meinte, die Wohnungen in München sind ganz schön teuer at 26 Homes. Und sowas bringt dann natürlich auch mal, wo ich natürlich immer anfange, sterbe vor Scham und wie kann einem so ein Fehler passieren. Aber wir sind halt alles Menschen und das passiert halt, weil da sind jeden Freitag so viele Links und Themen und Zahlen halt drin. Also immer höchste Konzentration, bevor man abends ins Restaurant geht. Dass ich dann natürlich solche Geschichten bezahlt machen. Oder wenn jemand es einfach nur geil findet und postet und teilt, ja, dann kommen schon da auch mal Peaks rein. Bis hin zu, ja, 500 bis 1000 hatten wir auch.
Dürfen wir schätzen, wie viele, also weißt du es, wie viele neue Anmeldungen durch diesen Post von Klaas gekommen sind? Weißt du es? Dann würde ich gerne mit Romy schätzen, wie viele das waren.
Ich kann dir sagen, wie viele neue Instagram-Follower kamen, weil er hat halt darauf verlinkt und nicht direkt auf den Newsletter.
Okay. Aktuell, du hast 25.000 FollowerInnen, richtig?
Richtig.
Okay, dann sag ich...
Ich sag 432.
Ich sag 1.100.
Ja, Romy liegt im richtigen Bereich.
Hast du noch prominente LeserInnen von deinem Newsletter?
Ja, also sehr viel, also FollowerInnen und LeserInnen. Am Anfang habe ich überlegt, ob ich mal alle aufschreibe, die einen blauen Haken haben, damit ich mal die Reichweite, die mich sieht, eruieren kann. Aber das habe ich dann nach kürzester Zeit aufgegeben, weil es einfach viele sind oder auch mich dann viele direkt anschreiben, weil jeder interessiert sich für dieses Thema, baut selber aus oder sieht, ach, hier irgendwie ein kleiner Makleranbieter oder ein Bauträger oder eine coole Firma, die coole Böden macht. Von daher habe ich so auch viele spannende Menschen darüber kennengelernt, muss ich sagen.
Kannst du uns eine Anekdote teilen? Wer war jemand super Inspirierenden, den du getroffen hast, der darüber kam?
Also auf jeden Fall Luisa Lyon aus Hamburg, Influencerin, die selbst Wohnungen kauft, saniert, Vermieterin ist und die es auch immer wieder tut. Das ist so ihre absolute Passion. Sie ist da bekannt dafür und für mich auch ein Role Model in dem Bereich, wie sie halt auch angefangen hat, wie sie das, ich glaube, teilweise auch mit ihrer Mutter zusammen, die erste Wohnung, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Profil hatte ihr mal eine Freundin von mir zugeschickt und so haben wir uns kennengelernt, connected, dann mal in Hamburg getroffen, zusammen Besichtigung gemacht und jetzt hoffe ich, kommt sie auch nach Berlin zu meiner Buchparty im März und dann, ja, dadurch sind wir immer wieder im Austausch, also inhaltlich über, es geht natürlich immer Quadratmeterpreise, wo kann man noch kaufen, wie siehst du das in dem Stadtteil, guck dir das mal irgendwie an, bis hin zu, okay, ich bin in Hamburg, guck mir ein 5 Millionen teures Haus an, nehme ich sie mit, wir gucken uns das an, weil Inspiration ist natürlich ein großer Faktor, wenn man selber saniert und so ist da zum Beispiel sowas sehr Schönes entstanden.
Du hast gerade schon eine Buchparty angesprochen. Ich glaube, in ein paar Wochen ist es soweit und du bringst noch ein eigenes Buch raus. Ich glaube, es heißt Unlocked, richtig?
Stimmt.
Ist das was für, ich sag mal, unsere MitarbeiterInnen, weil ich immer wieder mitbekomme beim Mittagessen, dass sich sehr viele bei uns unterhalten über Wohnungen sowieso, aber auch Eigentumswohnungen und jetzt vielleicht was kaufen. Ich glaube, an sich sind unsere MitarbeiterInnen auch eine perfekte Zielgruppe, zumindest was dein Markenname sagt, weil wir sind alle ungefähr zwischen, ich würde mal sagen, 25 und 35, das sind auf jeden Fall die meisten bei uns. Und ganz oft bleiben da Fragezeichen bei der Mittagspause und man redet einfach drüber, aber man kommt nicht unbedingt weiter. Können wir da dein Buch empfehlen und glaubst du, es wird einfach die typischen Fragen dann auch klären?
Es ist auf jeden Fall ein Buch für Anfängerinnen, die sich das erste Mal mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, die aber kein klassisches Kapitalanlage-Lehrbuch lesen möchten, sondern ich wollte ein lifestyleiges Sachbuch schreiben. Das heißt, es ist ein Mix aus einer 1:1 Anleitung, wie kaufe ich eine Wohnung, egal ob zur Selbstnutzung oder zur Anleitung. Was waren meine persönlichen Erfahrungen, Ups und Downs? Weil ich sage auch ganz klar, was nicht gelaufen ist, was Risiken sind. Ich bin eher ein konservativer Typ. Ich würde selbst nie eine 110% Finanzierung machen. Gibt da mal ein eigenes Beispiel von der Wohnung im letzten Jahr. Und das lief durch Zufall parallel. Also die Buchentwicklung zu dem Wohnungskauf, dass ich sage, hier, die hat 232.000 Euro gekostet, das sind die Kaufnebenkosten, das ist meine Finanzierung. Nach den 10 Jahren habe ich die 3 Optionen mit der Finanzierung so und so umzugehen. Das habe ich da in die Renovierung, die Möblierung investiert, bis hin, das ist der Mietpreis, den ich jetzt damit erziele. Also damit ich einfach wirklich echte Beispiele aufzeige, aber auch so, ja, nochmal beschreibe, wie ich da hingekommen bin, welche Erfahrungen ich persönlich habe und natürlich die Insights, dass man auch teilweise direkt bei Projektentwicklern kaufen kann, um sich die Maklerprovision vielleicht zu sparen oder wie man mit Maklern richtig umgeht oder. Da sind natürlich meine ganz persönlichen Hacks aus den letzten 10 Jahren dabei, die wahrscheinlich niemand so preisgeben würde, weil alle denken, okay, das sind Betriebsgeheimnisse.
Ist da jemand auf dich zugekommen, ob du ein Buch schreiben möchtest oder war es andersrum, dass du gesagt hast, ach, ich glaube, das gibt's noch nicht?
Es war so ein bisschen, ich habe halt überlegt, wie baue ich halt das Content-Thema weiter aus und ich bin jetzt nicht diejenige, die eine Masterclass anbietet oder einen eigenen Podcast hat oder so Sessions macht, da sind halt andere viel, viel besser inhaltlich. Also bei mir geht es um das Thema, bei mir soll man die Wohnung finden und ich will die vorselektieren und ich will die Menschen dahinter vorstellen, weil die Immobilienwirtschaft ist die zweitgrößte in Deutschland und da niemand kennt da die CEOs und die Firmen dahinter. Ich finde das absolut der Wahnsinn. Also da Vertrauensaufbau nochmal zu betreiben, finde ich, tut der Branche richtig gut. Und ich hatte halt am Anfang immer so viele Infoposts und dann dachte ich, da muss man sich ja mal so alles zusammensammeln. Ich will das mal alles zusammenpacken, aber ohne, dass ich in so ein Masterclass-Thema reingehe. Und da kam Lea-Sophie Kramer auf mich zu und meinte, Doro, du musst einfach ein Buch schreiben, die Zeit ist reif. Und hat dann gesagt, guck dir mal hier an, Tracy Tutor, Fear is Just a Letter of 4 Words in Amerika. Die hat mitgespielt bei A Million Dollar Listing oder ist da eine Protagonistin. Und halt die Chrishell Stores von Selling Sunset, die ihr Buch geschrieben hat, in Kombi mit Female Finance Team. Also da hat sie mich mehr oder weniger ermutigt, das zu tun. Und dann ging das eigentlich irgendwie ratzfatz. Ich habe ein Konzept geschrieben, wie ich mir den Aufbau vorstelle, wer die Zielgruppe ist und habe bei der Recherche festgestellt, es gibt kein Immobuch von einer Frau in Deutschland und es gibt jetzt auch kein Immobuch, was auch mal über Selbstnutzung, ich habe einen Exkurs zum Thema Hausbau, es ist halt immer so ein Kapitalanlage-Lehrbuch, die super sind, die Bücher, aber ich dachte, ich will mal eine jüngere und vor allen Dingen eine weiblichere Zielgruppe erreichen. Und dann ging das an ein paar Verlage raus und einer kam dann zurück, Penguin Random House mit dem Sachbuchverlag Ariston drunter und die haben gesagt, schreib mal eine Leseprobe. Das habe ich dann gemacht und dann haben wir gesagt, okay, let's do it und weiß ich nicht, dann 6 Wochen später begann der ganze Prozess.
Glaubst du, das Buch wird genau ähnlich sein wie beim Newsletter? Meine These ist, ein Buch, damit verdient man wahrscheinlich heutzutage relativ schlecht bis wenig kein Geld, aber es hebt die Personal Brand oder dein Unternehmen, sage ich mal, auf eine neue Stufe, sage ich mal. Dein Expertinnenstatus ist nochmal ein ganz anderer. Daher wird dieses Buch dir wieder ganz neue Türen öffnen. Ist das deine Motivation mitunter daraus, sodass die Zuhörerinnen verstehen, warum schreibt man vielleicht ein Buch, das sich ein paar tausendmal verkauft, wenn man schon 11.000 Newsletter-Abonnenten hat?
Auch da hast du wieder recht, Johannes. Das ist natürlich auf der einen Seite das Ziel, Markenbildung zu betreiben, weil mein Thema ist, ich will halt ein Mediahaus aufbauen im sehr nischigen Bereich, im Immobilienbereich, also im Immobilienbereich, aber dann halt in der Nische. Also jetzt nicht irgendwie die breite Masse, sondern ich will halt das zeigen, was mir selbst Spaß macht von der kleinen Kapitalanlage, die man verwandeln kann in ein cooles Apartment bis hin zum Superdream Penthouse, wo jeder gern mal durch Schlüsselloch gucken möchte. Das ist mein Thema und das Buch ist natürlich ein weiterer Baustein, das was andere halt nicht machen, weil das ist ein Riesenprojekt. ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, wie oft man dann Korrektur lesen muss. Unfassbar. Jetzt bin ich froh. Gestern habe ich das erste Druckexemplar in der Hand gehalten. Aber ja, da es geht darum, um Markenaufbau, mein Mediahaus aufzubauen, aber natürlich auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, das ist Wissen, was ich teile für ein Thema, weil es ist ja keine Biografie oder ja, kein wie baue ich mein Unternehmen auf, sondern alles, was ich weiß, stelle ich für ein wichtiges Thema zur Verfügung, weil ich der Meinung bin, man sollte sich frühzeitig einfach mal damit auseinandersetzen und Wissen aufbauen. Das schwingt natürlich genauso mit, wie Markenaufbau zu betreiben.
Timing vom Aufbau eines Medienhauses. Wie siehst du aktuell dein Timing? Sagst du super stark, ey, man kann gerade wieder super gut wachsen? Oder würdest du, wenn du es dir komplett aussuchen könntest und mundfrei hätte, hey, vor 5 Jahren wäre das Timing noch besser gewesen, weil man organisch besser wachsen kann? Wie ist dein Blick da drauf?
Es ist ja ähnlich wie beim Immobilienkauf, dass der beste Zeitpunkt ist immer vor 5 Jahren. Also ich glaube, das gilt auch hier. Von daher, ich kann ja nur in die Zukunft blicken. Zurückblicken, das bringt nichts. Klar hätte ich das ein Jahr früher irgendwie noch besser gemacht oder 3 Jahre, aber dann wäre es anders gelaufen. Weil Timing, Magic Timing ist ein Erfolgsfaktor, den man nicht beeinflussen kann. Und das in der Corona-Zeit, wo sich alle mit dem Thema Wohnen beschäftigen, fand ich, war dann letztendlich irgendwie gut. Aber und auch der Januar, weil es gibt so viele Anfragen wie noch nie im Januar, weil nach Weihnachten und Silvester wollen sich alle irgendwie verloben oder die trennen sich oder es gibt noch eine Planung für ein nächstes Kind oder man fängt einen neuen Job an irgendwo. Also ist so der stärkste Monat für Immobilienanfragen. Also es fiel dann alles glücklicherweise auch zusammen. Und Wachstum, ich habe nicht wirklich Ziele. Also auch da mache ich mich halt, bin ich entspannt, ehrlich gesagt, und gucke halt eher, was die Qualität angeht und gucke halt eher, dass ich meine B2B-Kontakte und Qualität ausbaue. Weil wenn ich irgendwann Links poste und da klicken 250 Leute stellen eine Anfrage, da hat niemand mehr Spaß. Weder der Makler, der es anbietet, noch derjenige oder diejenige, die sich für die Wohnung interessieren. Also das ist so eher zweitrangig. Ich will mich da eher ein bisschen breiter aufstellen, deshalb auch das Buch oder jetzt aktiv wieder in einen Podcast reinzugehen und weniger, dass ich da die Zahlen in die Höhe treibe. Ich freue mich immer über Wachstum, aber es ist nicht alles.
Meine These ist es, dass es gerade das perfekte Timing ist, eine B2B-Medienhaus-Marke, wie auch immer, aufzubauen. Wir selber, sage ich mal, merken das ja auch sehr stark, sowohl bei Snogsulting als auch bei meiner Personal Brand, Johannes Klisch. Wir sind im letzten Jahr so stark gewachsen wie noch nie zuvor. Also vor 5 Jahren hat es nicht funktioniert. Da hat Instagram B2B nicht funktioniert. Da ging bei uns einfach nichts, obwohl wir das schon lange machen. Und erst durch diesen, ich würde es mal übertrieben sagen, LinkedIn-Hype und dass auch extrem viel Venture Capital etc. in die ganze B2B-Welt geflossen ist, fangen jetzt B2B-Unternehmen an zu überlegen, sowas wie genau du machst, oder zahlen uns Geld, dass wir gesponsert einen LinkedIn-Post machen etc. Daher wäre meine These, es war nie besser, als jetzt eine B2B-Medienhaus zu gründen, zu launchen. Und wir haben das auch schon in einem Podcast besprochen, habe ich gesagt, ich gucke sehr viel in die USA, wie funktionieren Medien dort. Und was dort der größte Hype ist, ist gerade Videopodcasting. Also das wirklich B2B-Bereich, das auf einmal Investoren, die letzten 5 bis 10 Jahre, hat sich keine Sau für die interessiert. So ein bisschen wie in der Immobilienbranche, man kannte die einfach nicht. Auf einmal sind diese Milliardäre, 100 Millionen schweren Leute, Personen, sind auf einmal in den Videopodcasts und das sind gerade die Top-Trending-Videos etc. Also daher ist meine These nochmal auf den Punkt. Ich glaube, es ist jetzt gerade das perfekte Timing, eine B2B-Marke, Medienhaus aufzubauen. Und daher finde ich es auch so spannend, dass du da bist, weil es ja auch zeigt, mit einem 10.000, 11.000 großen Newsletter kann man ein wahnsinnig tolles Business da aufbauen. Und ich glaube, aus der B2C-Welt wird man denken, 11.000 Leute, das haben bestimmt einige E-Commerce-Unternehmen, haben eine Newsletter mit 11.000 Leuten. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Wert und ganz andere Möglichkeiten entstehen da. Und du hast das Thema gerade selber auch angesprochen. Du willst wieder in den Podcast gehen. Wie ist für dich in deiner Strategie auch der Podcast zu sehen? Wie wichtig ist es auch für dich, in Podcasts wie jetzt hier zu sein? In anderen Podcasts ist es ein großer, wichtiger Hebel, weil auch hier viele ZuhörerInnen sind Immobilien interessiert und daher haben wir gesagt, auch das wäre, glaube ich, ein super guter Fit. Aber Thema Podcast, Wie wichtig ist das?
Ich finde es sehr wichtig, weil ich es halt selbst konsumiere und da sehr viel lerne und mitnehme. Und dieser wirklich for free Wissen, das ist unfassbar toll. Das gab es so vor vielen Jahren noch nicht. Was ich alles gelernt habe aus Business Podcast, hat mich sehr weit gebracht. Und das sind auch Themen, die ich jetzt immer wieder bewusst oder unbewusst in mein Business einfließen lasse. Und jetzt natürlich im Rahmen der Buchveröffentlichung da wieder stärker präsent zu sein. Ich finde, man darf ja nicht überpräsent sein, muss ich auch sagen, man muss sich dann nochmal wieder ein bisschen zurücknehmen, weil Personal Branding schön und gut, aber man darf den Leuten nicht auf den Sack gehen, sondern nur was erzählen, was, wenn man wirklich was zu erzählen hat. Und deshalb war das Buch jetzt einfach ein schöner Anlass zu sagen, okay, ich gehe da jetzt wieder rein, versus halt über, wie gesagt, mein Kerntool halt zu sprechen.
In deinem Beirat sitzen Lea Sophie Kramer und Lena Gerke. Wie ist das entstanden und wie helfen sie dir vielleicht auch im Operativen oder im Strategischen?
Genau, ich hatte ja im Januar 21 26 Homes an den Start gebracht und dann einen sehr großen, das war der wirklich ein separater Vermarktungsauftrag, den hatte ich im Mai bekommen von einer renommierten Hamburger Firma, ein Immobilienunternehmen. Und deshalb musste ich dann wirklich meine Firma auf solide Beine stellen, die GmbH gründen. Das ging ganz schnell alles. Und ich habe gesagt, ich brauche aber hier Support. Ich habe halt keinen Businesspartner, ich brauche keine Investoren. Ich brauche aber Sparing-Partner. Das ist mir total wichtig. Und das, was mir selbst immer geholfen hat, auch in den letzten 10 Jahren aus meinem Angestelltenverhältnis in der Immowirtschaft, dass ich aus einer anderen Branche kam. Also ich habe im Marketing bei Coca-Cola gearbeitet und diese Erfahrungen haben mich da die letzten 10 Jahre beflügelt. Und so habe ich halt die beiden Mädels, sind beides Freundinnen von mir, gefragt, ob sie da nicht spontan Lust drauf haben. Also Beiratsmandat gegen Firmenanteile, damit ich Ansprechpartner habe, dass wir uns regelmäßig treffen im Jahr. Und das mit Sparing-Partner. Und das sind halt zwei sehr unterschiedliche Personen. Und was ich selber sehr, sehr spannend finde, mit unterschiedlichen Erfahrungen und Stärken. Und so ist es schön, wenn man mal jemanden anrufen kann, wenn es Themen gibt, neben den Beiratsmeetings hinaus. Und beide sind sehr Immobilien interessiert. Und wir haben ja oft auch Austausch zu Immobilien, Linksoption, Kapitalanlage, Selbstnutzung. Also das schwingt dann natürlich auch mit, weil es für beide relevante Investment-Themen sind.
Ich finde, wenn man den Podcast jetzt, glaube ich, anhört, dann hat schon oft mitgeschwungen, dass du viel von auch dem Thema Freiheit redest, was deine persönliche Arbeit angeht oder dass du auch sagst, okay, ich mache nicht mehr als 3 Calls am Tag und ich möchte da irgendwie, dadurch, dass ich selbstständig bin, mir auch irgendwie eine Flexibilität erhalten und den Vorteil da auch irgendwie nutzen, was ich voll nachvollziehen kann. Wie siehst du das in 10 Jahren? Siehst du da eher 26 Homes mit 100 Mitarbeitern und wirklich sehr, sehr vielen differenzierten Bereichen? Oder sagst du, oh, ich weiß nicht, ob da die Flexibilität vielleicht irgendwie drunter leidet und mein Ziel ist auch, so wie du gesagt hast, nicht unbedingt nur Wachstum, sondern ich bin super happy, wenn ich Status quo halten kann und vielleicht 5, 6, 7 Mitarbeiter, aber die Freiheit noch habe?
Auf jeden Fall Punkt 2. Also sage nie, nie. Also es kann sich natürlich auch ändern, aber ich glaube halt eher an Qualität. Und die geht, und ich liebe es, operativ zu arbeiten. Wirklich liebe es, Dinge zu machen, umzusetzen und ein Ergebnis zu sehen. Das konnte ich bei Coca-Cola fast gar nicht. Da war man eine ganz, ganz kleine Stellschraube in einem riesen Zahnwerk. Im Immobilienunternehmen ging das irgendwie schon besser und im Rahmen meiner Standortleitung von einem Immobilienunternehmen in Frankfurt noch mal viel besser. Und jetzt ist es einfach das Schönste zu sehen, was man halt selbst beeinflussen kann. Und ich glaube an Qualität. Ich liebe es, wie mit wenigen Mitarbeitern, aber auch Kooperationspartnern zu arbeiten, weil man kann sich gar nicht so viele gute Mitarbeiter gerade in der Branche einstellen, versus man kooperiert einfach mit den Besten, egal ob das ein Interior-Designer ist, Finanzierungspartner. Und wenn man sich da über Jahre vertrauensvolle Verhältnisse aufbaut und da kooperiert, das ist für mich einfach sinnvoller, das fühlt sich gut an. Und wie gesagt, auch wenn ich nur 3 oder 4 Termine pro Tag mache, das Pensum ist trotzdem gleich. Also ich arbeite nicht mehr und nicht weniger als in meinem Angestellten-Dasein, aber halt anders. Und das anders lässt mich einfach viel besser schlafen, weil ich mir die Themen aussuchen kann oder ja nichts annehmen muss, woran ich halt nicht glaube.
Du hast ja schon einen richtigen Wechsel eigentlich durchzogen von Coca-Cola, vom Corporate hin zu erst deiner Selbstständigkeit und 26 Homes. Vor allem auch thematisch. Und ich glaube, da sitzen ganz, ganz viele, die dann auch zuhören und denken, ah, ich habe vielleicht auch eine ganz andere Leidenschaft, die ich so vielleicht im Privaten gerade noch auslebe oder mir am Wochenende dazu Newsletter durchlese oder mich vielleicht irgendwie anders weiterbilde. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, nee, ich muss, glaube ich, da meiner anderen Leidenschaft nachgehen? Oder wann würdest du auch anderen Leuten empfehlen, dass sie da irgendwie eine Entscheidung in die Richtung treffen oder welche Fragen soll man sich da stellen?
Ich hatte jetzt vor 2 Tagen das Gespräch mit einer Bekannten, die war mal Praktikantin in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, und die wollte ich gerne als Mitarbeiterin gewinnen. Hat gesagt, du wärst perfekt für die Aufgaben, um halt den Bereich komplett zu verantworten, auszubauen. Hast du nicht irgendwie Lust? Und wir haben da sehr kurzfristig gesprochen. Sie hat gesagt, du, ich habe aber ein anderes Angebot auf dem Tisch, Corporate-Unternehmen. Und sie ist, glaube ich, Ende 20, genau. Und so sieht es aus, das kann ich auch machen. Da habe ich auf jeden Fall dazu geraten. Er hat gesagt, du musst das machen, also bau dir da erstmal die Basis auf, weil andersrum kommt es nicht mehr zurück. Man geht jetzt nicht in so ein kleines Unternehmen rein und wechselt dann nochmal mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 30 in Corporate, weil es ganz andere Strukturen und Arbeitsweisen sind. Mir hat das sehr geholfen, die Zeit bei Coca-Cola, um die Tools, um das Handwerk halt wirklich zu lernen. Also das kommt immer auf die individuelle Situation ein, aber grundsätzlich finde ich es halt besser, dem zu folgen, was man halt mit Herzblut macht, weil da ist man halt besonders gut. Und das ist einfach das A und O. Bei mir hat sich das im Immobilienbereich halt entwickelt. Also ich finde es halt schön, selber schön zu wohnen und irgendwie Gastgeberin zu sein und Dinner zu hosten. Und ja, ich finde das einfach sehr wichtig, dass man ein schönes Heim hat. Aber es ging nicht, dass ich immer gesagt habe, ich will irgendwann in die Immobilienbranche. Das ist durch Zufall halt entstanden. Aber Wohnen ist für immer relevant und der Mensch muss halt immer wohnen. Und so bin ich da mehr oder weniger reingekommen. Und bei mir ist jetzt eher das ganze Newsletter-Thema als Herzstück, wo ich sage, ich schreibe das auch selber noch die 102. Ausgabe gestern für Samstag. Da ist ganz selten mal ein Artikel dabei, der von einem Mitarbeiter oder einer Werkstudentin geschrieben wird. Diese Dinge halt selber zu machen, weil das spüren einfach die Leserinnen und die Menschen. Und dem Herzen zu folgen ist, glaube ich, eine große Prämisse, unter der ich das Ganze aufgebaut habe und was ich auch empfehlen würde, wenn man mal vor einer Entscheidung steht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, man muss sich einfach immer selbst auch fragen, okay, wie groß ist die Leidenschaft? Ist es vielleicht nur ein Hobby oder ist es was, wo ich vielleicht auch täglich dran denke und denke, oh Mann, in dem Bereich würde ich gerne arbeiten? Ich glaube, dann ist der Zeitpunkt auf jeden Fall gekommen. Würdest du anderen Unternehmen auch empfehlen, einen Newsletter aufzubauen? Einfach mal per se? Oder sagst du, dass es wirklich, das muss so auf das Produkt selbst passen?
Ich finde, du kannst es und solltest es machen, wenn du relevante Inhalte zu kommunizieren hast und nicht irgendwie dein Newsletter mit irgendwas zu füllen, nur um Newsletter zu verschicken. Deshalb, bei mir ist es halt das Glück, dass viele sich fürs Thema Immobilien interessieren, auch wenn sie selber gerade umgezogen sind in eine neue Mietwohnung und was gekauft haben, weil man guckt immer für einen Freund, für eine Freundin irgendwie mit. Deshalb bleibt es danach auch noch spannend oder man will gucken, wie entwickeln sich die Preise, habe ich da einen richtigen Deal gemacht, und man bleibt dann halt dran. Aber wenn man zum Beispiel vielleicht ein Konsumgüterprodukt oder ein Lifestyle-Produkt hat und da hat man was gekauft, braucht man nicht ein zweites oder ein drittes. Also es kommt darauf an, was man zu kommunizieren hat, und dann natürlich auch auf die Frequenz, wie oft man das halt rausschickt. Und ja, also ich glaube, dass am Ende des Tages muss jedes Unternehmen dann entscheiden, welcher Weg ist für mich richtig, um die Zielgruppe mit welchen Themen zu erreichen. Aber wir werden ja jeden Tag voll geflutet mit Informationen, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Deshalb zuerst ja die Prüfung, ist das wirklich relevant?
Wie viel Zeit steckst du in der Woche in den Newsletter rein, der dann samstags rauskommt?
Ich würde sagen, Newsletter und Instagram fließen pro Woche maximal einen Tag.
Okay, einen Tag. Und merkst du extreme Unterschiede? Ich habe gerade nochmal meine E-Mails aufgemacht, um so die letzten Newsletter vom Titel mal anzuschauen. Merkst du extreme Unterschiede in der Open Rate, je nach Titel? Oder ist es eigentlich immer um die irgendwie 70%, das was du vorhin gesagt hast?
Es ist immer konstant 72, irgendwas Prozent.
Okay, interessant.
Also es ist wirklich eher mal ein Ausreißer, wenn es über 72 oder darunter ist. Die Zahlen hinterm Komma ändern sich. Mhm. Ich merke halt höchstens, dass manche Themen nicht relevant sind, wenn es, weiß ich nicht, 15 Abmeldungen oder so gibt, was finde ich auch keine hohe Rate ist. Also ich mache das eher immer so an Abmelderaten fest.
Okay. Ich hätte zum Beispiel bauchgefühlsmäßig gesagt, dass es, also ich habe den eingelesen mit, wo dann Taunus im Titel steht, wo ich dachte, okay, da machen bestimmt noch mehr Leute auf als bei anderen, weil das so ein Ding ist, wo du denkst, hä, Taunus? aber okay, sehr interessant, dass bei euch da die Open Rates eigentlich immer sehr konstant sind.
Es gibt natürlich Themen, ich hatte es bis dato, weiß ich nicht, glaube ich 3 oder 4 Mal, dass ich so ein Special für kleine Wohnungen gemacht habe. Also alles bis 200.000, 300.000 Euro aus unterschiedlichen Städten, dann auch mal kleinere Städte noch mit dazugenommen. So eine Vorbereitung dauert dann natürlich 3 Tage mit 2 bis 3 Personen, weil es 150 Links sind. Das muss man alles wirklich an dem Donnerstag, Freitag dann davor machen, recherchieren. Da sitzen wir teilweise dann freitags bis nachts um 24 Uhr und lesen Korrektur. Da weiß ich, okay, das Interesse ist immer riesig, gerade wenn ich das halt auch announce. Und dann sind dann natürlich die Öffnungsraten nochmal viel, viel höher. Aber das, genau, kommt immer auf das Thema an. Ich weiß, wie es pushen kann. Ich weiß, welche Themen besonders gut ankommen in der Zielgruppe. Aber am Ende des Tages ist es immer ein Mix, wie man mich irgendwie durch die Woche begleitet, was ich denn sehe und dann halt auch zeige. Und bei den kleinen Sachen muss man schnell sein. Also die besichtige ich ja meist nie selbst, sondern das sind die vorselektierten Sachen, die wir bei eBay Kleinanzeigen, ImmoScout und Co. entdecken. Weil die dann halt eher schneller gedreht werden als ein Luxus-Penthouse, was man einfach mal sehen möchte.
Was war die Immobilie im letzten Jahr, die dich nachhaltig geprägt hat? Also vielleicht, ich habe gesehen, du warst ja in diesem, heißt der One Tower in New York?
432 Park Avenue, genau, im Pencil. Ja.
Der ist natürlich absolut atemberaubend, wenn man den mal außen vor lässt. Was wäre es?
Also es ist eher bei euch um die Ecke, das Projekt vor Frankfurt, weil es gibt keine Baustelle, die more impressive ist, als diese Baustelle in Frankfurt im Herzen der Stadt, wo 4 Türme, davon 2 Wohntürme entstehen. Das Projekt darf ich seit 4 Jahren begleiten und jetzt wieder intensiver begleiten. Also es fasziniert mich einmal halt von der ganzen Logistik, Bauablauf. Am Montag bin ich da zum Richtfest und dass Deutschland auch Visionen hat, wie man bauen kann. Ja, hier in Berlin ist ja leider alles verboten, aber Frankfurt macht uns da halt was vor in Kombi mit internationaler Architektur und wirklich einem ganz visionären Produkt, wo man auf einer kleinen Fläche sehr viel Wohnraum schafft und Arbeitsplätze, Kita, Hotel, Restaurants, wirklich alles. Also da bin ich nachhaltig beeindruckt und immer wieder geflasht, wenn ich an dieser Baustelle vorbeilaufe und stehe. Wie so ein Projekt auch schaffen kann, dass dann wahrscheinlich so die Skyline auf dem Ortseingang steht, dadurch auch geändert werden muss, wenn es dann in spätestens 2 Jahren dann wirklich final auch abgeschlossen ist. Und auch der erfolgreichste Instagram-Account einer Projektentwicklung, was ich natürlich auch toll finde, weil das wird in den USA, aber auch in UK auch vorgelebt, dass wenn es Projekte gibt, die wirklich auch lange brauchen zum Entstehen, gerade wenn man erstmal 4 Etagen in die Tiefe bauen muss, bevor man ganz viele Etagen in die Höhe baut, das halt mitzuverfolgen, dass dann halt die visionären Projektentwickler wirklich auch auf Instagram gehen und da jetzt nicht glatt gebügelte Sponsored Ads machen, sondern wirklich die Menschen dahinter vorstellen, die Bauleiter, Bilder von der Baustelle, so Details, weil es doch total spannend, was da verbaut wird, wenn man da mal so ein paar Zahlen und Facts kennt. Ja, da schaue ich selber aus Berlin gerne zu.
Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da können wir uns von den Amerikanern irgendwie viel abschauen im Bereich Immobilienmakler?
Ja, sehr. Also ein US, weil wir gerade über das Thema Mediahaus gesprochen haben, also egal ob Selling Sunset, Million Dollar Listing, da ist quasi der große Schritt, das Format dann ins TV zu bekommen. In Deutschland sinkt auch die Hürde, dass man halt sein Zuhause nicht zeigen möchte. Es war immer so, Gott, niemand darf wissen, wo ich wohne, wie viele Immobilien ich habe. Ich darf nicht darüber sprechen, was ich irgendwie gekauft habe. Wir können ja nur voneinander lernen. Wir haben ja dieses so neidisch sein Kultur. In Amerika ist es ja eher, wie hat der das geschafft, nebenan so ein Haus zu kaufen? Wie komme ich dahin? Ja? Das ist ja eine ganz andere Attitude. Und da halt die Broker und Agents gehen halt wirklich in TV-Formate rein und bauen dann damit Business auf. Das ist einfach crazy, das zu beobachten. Bin großer Fan natürlich von Selling Sunset. Und dann legen jetzt die Europäer nach. In Frankreich gibt es eine französische Familie, die das Family Business zeigt, wie man da Immobilien verkauft. Und
Ich glaube, das habe ich auf Netflix gesehen, oder?
Genau.
Ja.
Da noch viel irgendwie folgen wird. Und jetzt letzte Woche war ich in London bei einem Kooperationspartner, der hat sich genau mit mir selbstständig gemacht, kam aus einem riesen Maklerhaus, war der Super Prime Agent. Mittlerweile beschäftigt er 20 Mitarbeiter. Das ist phänomenal, wo man halt auch sieht, dass es nicht mehr um die großen Brands geht, sondern um die Personalities, die in den richtigen Kanälen unterwegs sind. Und das, was wir jetzt erst gemacht haben, nicht irgendwie 4 Besichtigungen, 2 Meetings. Als erstes haben wir einen Podcast aufgenommen, Videopodcast aufgenommen und Snippets für Instagram in dem eigenen Content-Studio in einem Maklerbüro, was der etabliert hat, wo ich denke, okay, genau so geht's und das macht ja halt noch niemand. Und danach kommt halt das Business, was jeder kann, Dinge zu listen, zu verkaufen. So, aber diese Power und dieses Denken, dass man sich durch alle digitalen Kanäle navigiert, mitzunehmen, zu sehen, wie das da funktioniert, finde ich, hat Deutschland noch großes Nachholpotenzial.
Ich bin mir sicher, du bist da auf jeden Fall mit 26 Homes, dem nicht weit hinterher und wir werden da noch viel von dir hören. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wann ich das erste Mal auf dich aufmerksam wurde. Es ist auf jeden Fall, es muss kurz nach deiner Gründung gewesen sein, weil ich weiß, dass ich den Newsletter schon lange lese und so lange gibt es 26 Homes in dem Format ja noch gar nicht. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, alle, die jetzt auch begeistert sind, die eh offene Fragen zu Immobilien haben und dich unterstützen möchten, die können auch einfach das Buch vorbestellen. Ich glaube, das hilft immer sehr, ne? Wenn man vor der Publikation das schon mal vorbestellt. Ich habe es schon gemacht. Deswegen, wir verlinken das auch nochmal. Und vielen, vielen Dank, Doro, dass du im Podcast warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.